Wow, cool. Vielleicht sollten öfters mal ein paar Seiten platzen. Cool, dass ihr hier seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ja, passt irgendwie auch alles recht gut zu dem, was wir jetzt hören werden, was wir jetzt uns gemeinsam anschauen. Es geht heute um Geld und um Ochsen. Wer sich vielleicht schon den Impuls angeschaut hat, von Geld und Ochsen in der Gemeinde. Was haben Geld und Ochsen gemeinsam in der City Chapel mit Predigten zu tun? Eigentlich relativ viel, denn wir predigen relativ wenig über Ochsen und auch relativ wenig über Geld. Ja, heute machen wir beides. Es geht tatsächlich um unter anderem um Geld. Geld ist immer so ein heikles Thema. Geld muss sauer verdient werden. Geld wird dann wiederum eingesetzt von den Leuten, die es verdient haben. Und im Grunde genommen setzen wir es da ein, wo wir einen Gegenwert auch erwarten. Ja? Eine Dienstleistung oder einen Sachwert dafür bekommen. Und eine Gemeinde kann, wenn man das mal einfach so platt sagt, eine Gemeinde, so wie wir das sind, kann eigentlich nur existieren, wenn Menschen diese Gemeinde mit Geld unterstützen. Ganz simpel, einfach. Rein menschlich gesehen könntest du dich jetzt fragen, okay, was wird mit meinem Geld gemacht? Was wird mit meiner Spende gemacht? Wie wird sie angelegt? Welche Leistung bekomme ich dafür? Lohnt sich meine Investition überhaupt? Ist der Pastor meine Kohle wert? Wer fragt sich das gerade im Moment? Jetzt wollen wir mal gucken. Du denkst nicht so? Die Korinther dachten so, tatsächlich. Die Korinther dachten so. Ist Paulus die Kohle wert? Nein, er ist ihn nicht wert, deshalb kriegt er auch nichts. Ganz platt ausgedrückt. Und Paulus hatte jetzt die schwierige Aufgabe, zu diesem Thema etwas zu sagen. Und es ist immer relativ schwierig, wenn man über Geld redet, wenn man selbst sozusagen von Spenden lebt. Ich als Pastor halt eben auch. Ja? Es ist relativ schwierig, warum sagt er das jetzt? Aber Paulus ging das so und Paulus redet sehr interessant und sehr gut darüber. Er stellt einige rhetorische Fragen hier im Text, die man eigentlich alle auch mit Ja beantworten kann. Und wir schauen uns jetzt einfach mal diesen Text hier an, und zwar die ersten 6 Verse. Im Kapitel 9, 1. Korinther 9, Abvers 1, sagt Paulus: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zu Untersuchungen ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Bis dahin erstmal. Also, ganz interessant, was er da so an Fragen stellt. Die Fragen kann man relativ einfach beantworten, nämlich einfach mit dem Ja. Natürlich war Paulus frei. Frei, Gott zu dienen. Bin ich nicht Apostel? Natürlich war Paulus ein Apostel. Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Ja, er hat Jesus gesehen. Ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 9. Er hat Jesus gesehen. Leibhaftig. Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Auch das stimmt. Paulus kam nach Korinth. Und in Vers 2 sagt er, ihr lest es hier, wenn ich für andere vielleicht kein Apostel bin, ja, weil sie haben mit mir nichts zu tun gehabt, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr im Herrn. Was war das Siegel seines Apostelamts? Nun, er ist dahin gegangen, er hat ihnen von Jesus erzählt, sie haben sich bekehrt. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 12 erklärt er es nochmal, die Zeichen meines Apostelamts sind unter euch vollbracht worden. In vielem Ausharren, in Zeichen, in Wundern, in Machttaten. Jawohl, Gott hat ihn gebraucht. Man könnte sich jetzt fragen, warum tritt Paulus in diese Falle? Es ist ja wie so eine Falle. Hier ist die Frage nach Leistung. Warum tritt Paulus in diese Falle, in der schon viele Pastoren oder Missionare, ich sehe gerade auch Leute, die von Spenden leben, schon häufig getreten sind, nämlich versuchen aufzurechnen, dass man sein Geld wert ist. Dass man ja genug präsent ist, 24/7 zur Verfügung stehen, ja nicht zu viel Freizeiten hat, viele Bekehrungen und Wachstum nachweisen kann. Und das können nicht alle nachweisen. Ich weiß, am Anfang, als wir so von Spenden, voll von Spenden gelebt haben, Leute, die uns von außen unterstützt haben, ja, dann sitzt man da und schreibt einen Rundbrief und denkt so, boah, hey, was kann ich denn da schreiben? Es passiert ja gar nicht viel. Und dann steht man in der Gefahr, irgendwas aufzuschreiben, was gar nicht da war. Weil man muss ja was nachweisen, oder? Das ist eigentlich ein faules und fatales Spiel, was schon viele Leute, auch im vollzeitlichen Dienst, aber vielleicht auch in deinem Ehrenamt, da werden wir heute auch drüber sprechen, in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, so nennt man das ja, wenn man sich in der Gemeinde engagiert, nicht für Geld, sondern einfach, weil Gott einen dazu das aufs Herz gelegt hat. Und das hat viele, diese Fragen, dieses Leistung aufweisen, diese Falle hat schon viele sowohl im vollzeitlichen Dienst als auch im Ehrenamt in den Burnout getrieben. Dieser Druck, dieser Leistungsdruck. Und man könnte fast meinen, Paulus rennt in diese Falle, aber wisst ihr was, seine Argumentation ist eine ganz andere. Paulus ist ein ganz schlauer Fuchs, ja. Er bringt das manchmal so mit den Fragen. Er führt die Leute bewusst auf diese Spur, um eine Botschaft weiterzugeben. In Vers 3 sagt er nämlich, meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Also die Leute, die sagen, Paulus, du bist ja, kannst du doch vergessen, was du da machst. Und dann sagt er, meine Verteidigung ist diese. Paulus stellt jetzt in den folgenden Sätzen nämlich etwas klar. Menschen, die im Dienst für Jesus stehen, sind keine Maschinen, sondern haben tatsächlich auch ein Recht auf Leben. Ja? Und dann sagt er nämlich im Vers 4, haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Natürlich hätten sie das Recht gehabt, mehr Zeit für sich zu haben, ihren Lebensunterhalt von der Gemeinde zu bestreiten, denn das beinhaltet das ja, oder? Man braucht Geld, um sich was essen und trinken kaufen zu können. Und auch in Bezug auf das, was Jürgen letzte Woche gesagt hat, dieser Text ist ja in einem Fluss drin. Letztes Mal ging es um das Götzenopferfleisch. Und Paulus hatte da auch seine Freiheiten gehabt. Natürlich, er war frei, aber er verzichtete auf sein Recht. In vielen Punkten. Und das geht dann so weiter, ja. Er sagt dann im Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Ist vielleicht von der Formulierung ein bisschen komisch. Könnte man vielleicht auch hier wieder auf eine falsche Fährte kommen, aber er sagt einfach, hätten wir kein Recht, auch eine Ehefrau zu haben und die auch mitzunehmen, gemeinsam als Ehepaar unterwegs zu sein? Wie die anderen, die Brüder des Herrn? Wisst ihr, wer hier gemeint ist? Die Brüder von Jesus, kennt ihr ein paar von denen? Wie hießen die? Jakobus, genau. Johannes, Judas. Jesus hatte Brüder. Also Maria ist keine Jungfrau geblieben. Ja, so klein immer so neben am Rand. Und dann noch was. Und Kephas, wer ist Kephas? Petrus. Petrus war mit seiner Frau unterwegs. Petrus war verheiratet. Ja, das ist ja auch für manche schwierig nachzuvollziehen. Auch stimmt. Okay, soll heißen, andere Apostel reisten als Ehepaare und sie verzichteten darauf. Er verzichtete sogar auf das Recht zu heiraten und um voll für Reich Gottes zu investieren. Vers 6, oder haben alleine ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Ist vielleicht auch so eine doppelte Verneinung. Vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen hier. Übrigens, interessante Formulierung. Paulus meint ja damit, wir haben auf unser Recht verzichtet, nicht zu arbeiten, das heißt vollzeitlich da zu sein, sondern wir haben nebenher noch geackert. Wir haben noch Zelte gepflegt. Das war ja Paulus sein Job. Aber ist es nicht interessant, dass er sagt, wir hätten auch das Recht, nicht zu arbeiten. Und er meint damit, das ist ja das, was du, Jürgen, eben gesagt hast, weißt du, dass wir, das ist ja dann nicht arbeiten, wenn man vollzeitlich unterwegs ist. Ich hatte früher, lass mich das mal als kleinen Nebensatz sagen, für mich gab es früher zwei Personengruppen, die nicht arbeiten. Das waren Pastoren und Hausfrauen. Ja, das war gemein, stimmt. Und da war ich auch gemein. Und ich habe mich immer, meine Mutter, ach, die hat's gut, die ist ja immer zu Hause. Was hat die gerackert? Habe ich nie gesehen. Pastoren, boah, die haben doch ein easy life. Hey, der braucht mittags mal, der braucht mal einmal in der Woche eine halbe Stunde zu predigen und sonst trinkt er Kaffee und redet mit Omas und was weiß ich, ab und zu mal, das ist doch ein Lotterleben, du. Und jetzt, dann erlebt man es selbst. Ich bin jetzt nie Hausfrau gewesen, aber du erlebst das ja, das Hausfrau-Dasein und das, bitte, das ist jetzt nicht meine Meinung mehr, die ich damals hatte, das ist ein richtiger Job. 24/7. Und Pastoren ist halt eben auch nicht unbedingt so dieses Nicht-Arbeiten, aber man sagt das halt eben. Ich arbeite nicht, ich bin Pastor. Ich arbeite nicht, ich bin Hausfrau. Das ist leider in unserer Gesellschaft so. Ja? Also, wir wissen, was Paulus damit meint. Er nimmt hier nur die Formulierung. Und hey, natürlich hätten sie das Recht gehabt. Sie haben auch darauf verzichtet. Warum haben sie darauf verzichtet? Weil die Korinther halt die Korinther waren. Da sage ich gleich nochmal was zu. Jetzt erklärt er weiter im Vers 7. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Welcher Soldat schafft und bekommt nichts dafür? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Also, oder zwei Beispiele aus der Landwirtschaft würden wir heute sagen. Oder wer hütet eine Herde und isst von der Milch der Herde nicht? Das ist doch völlig logisch. Man muss ja irgendwo von leben. Und deswegen kommt er jetzt weiter mit einer Begründung aus dem Alten Testament, Vers 8, rede ich etwa dies nach Menschenweise oder sagt selbst nicht das Gesetz, denn im Gesetz Mose steht geschrieben, also im Alten Testament, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Was soll denn das jetzt? Ochsen wurden damals eingespannt, teilweise, die liefen dann in so einem Kreis, die wurden eingespannt und mussten das Getreide zertreten, damit die Spreu sich sozusagen vom Weizen trennt. Das war zum Beispiel eine Aufgabe. Und wer da richtig geizig war, der hat den Ochsen halt das Maul verbunden, damit sie nicht während diesem Arbeitsvorgang fressen konnten. Und das war ein Gebot. Und jetzt heißt es weiter, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Natürlich ist er um die Ochsen besorgt. Gott ist sogar um die Tiere besorgt. Das steht in der Bibel, ist ein biblisches Gebot. Aber jetzt, er sagt weiter, oder spricht er nicht durchaus auch um unsretwillen? Denn es ist um unsretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung hin am Ertrag teilhaben soll. Also was bedeutet das? Die Hoffnung dabei ist nicht, dass ich den Dienst tue oder dass Sarah und ich die Gemeinde gegründet haben, dass irgendwann mal endlich mal Kohle da rauskommt. Ich sag's mal ganz platt. Das ist nicht mit der Hoffnung gemeint, die Paulus hier meint. Sondern das bedeutet, man vertraut auf Gott, dass Gott einen versorgt. Wie auch immer. Durch Menschen. Und das Ganze ist ein Geben und Nehmen. Wir schauen uns jetzt mal hier die nächsten Verse an. Da heißt es, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da ein Großes, wenn wir von euch auch das Irdische ernten? Das ist ein göttliches Prinzip. Interessant übrigens ist, dass die Korinther tatsächlich andere Vollzeitler unterstützten. Das sind die sogenannten Superapostel, von denen ist ab und zu mal die Rede. Das heißt im Vers 12, wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir. Die Sicht war aber im Blick auf Paulus überhaupt nicht da gewesen. Herr Paulus braucht es ja nicht. Es wurde irgendwie selbstverständlich genommen, dass der hat es nicht nötig oder was auch immer. Wir haben aber von diesem Recht, schreibt er nochmal, keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis sind. Wir könnten mit anderen Worten sagen, ihr habt diese Haltung uns gegenüber, dann ertragen wir das gerne. Wir müssen nicht betteln. Das würde Gott nicht Ehre geben. Das war seine Haltung den Korinthern gegenüber. Aber grundsätzlich gilt das Prinzip, und das ist jetzt ein Punkt, auch zum Merken, zum Inhalieren. Grundsätzlich gilt das Prinzip der Anstellung in der Gemeinde und in Werken ist absolut biblisch zu allen Zeiten. Er bringt es hier nochmal im Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, wir würden jetzt sagen Taten, ja, das ist ja heute nicht mehr so, aus dem Tempel aßen, dass die, welche am Altar tätig waren, Anteil am Altar hatten, also die Leute, die im Tempel Dienst hatten, die Priester und die Leviten und so weiter, die taten Dienst und zur gleichen Zeit wurden sie versorgt, materiell, finanziell, damit der Laden laufen konnte. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, Vers 14, so hat auch der Herr denen, welcher Herr? Der Herr Jesus. So hat auch der Herr Jesus denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, da steht Diastasso, das kann man mit Befehlen übersetzen, befohlen vom Evangelium zu leben. Das musst du dir mal reinziehen. Das war ein Befehl Jesu, könnt ihr das auch nachlesen, unter anderem Lukas 10, 7, wo Jesus darüber spricht, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und so weiter. Nochmal, Paulus hatte für sich eine Sonderregelung in Korinth. Und die Sonderregelung lautet, ich brauche von euch keine Kohle, weil die sie sich nicht hatten. Und er wollte da nicht irgendwie hier eine falsche Einstellung unterstützen von ihnen. Ja? Vers 15, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe. Also da kommt er wieder, ja, ich schreibe euch das jetzt nicht über Geld, dass ihr meint, ihr müsst mir jetzt Kohle geben. Never ever. Denn es wäre mir besser, schreibt Paulus, zu sterben als meinen Ruhm, soll mir niemand zunichte machen. Leute, ihr sollt euch nicht auf die Fahne schreiben, wir geben ihm ja Kohle, damit er überleben kann. Sondern Paulus sagte, das ist Gottes Ding. Und die Ehre lasse ich mir nicht nehmen. Wenn ihr mir unterstellt, das sind so die Hintergedanken, wenn ihr mir unterstellt, ich tue das hier vielleicht für Geld, dann behaltet eure Kohle für euch und geht zu eurer Grillparty oder was auch immer, ja. Götzenopfertempel und gebt es da aus oder wohin auch immer. Paulus wollte nie den Eindruck vermitteln, dass er das aus Geld tut, sondern aus purer Leidenschaft. Und wir haben jetzt hier den letzten Teil unserer Verse. Wir haben heute einen relativ langen Text, aber es gehört halt eben alles zusammen. Da sagt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Was meint er damit? Was meint er mit Zwang? Zwang ist doch was Negatives, oder? Mit Zwang meint er keine Angst, sondern mit Zwang meint er eine innere Verpflichtung, eine innere Berufung, eine innere Leidenschaft. Eine Leidenschaft, ich muss das, das ist ein innerer Druck. Das ist fast wie im anderen, du weißt, manchmal muss man auch, wenn es im Negativen, wenn es um eine Sucht geht, dann muss ich das. Ich muss trinken, ich muss das tun, ich muss ins Internet oder was auch immer. Das ist etwas Negatives, aber hier ist es etwas Positives, eine positive Leidenschaft, die hat Gott in ihn hineingelegt. Wenn ich, Vers 17, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Also, Fazit, entweder ich tue meinen Dienst oder überhaupt den Dienst für Geld und Anerkennung, oder ich tue den Dienst aus Berufung heraus. Und wisst ihr was? Dann ist Kohle und Anerkennung Beiwerk. Ich will mal ein Beispiel so von uns sagen. Wir waren bis zum 37. Lebensjahr, ich habe das mal nachgerechnet, waren wir wie Paulus 100% abhängig von Gott. Also in unserer Ehe, in unserer Familie, wir hatten auch schon Kinder gehabt. Und also das heißt, andere unterstützten uns von außen, damit wir den Dienst tun konnten. Die Gemeinde war klein, wir hatten nebenher noch einen Hausmeisterjob gehabt und Gott hat uns versorgt. Also vergiss Sparbuch, Besitz, Versicherung und so weiter. Also Versicherung schon so das Notwendigste halt, ja. Aber Gott hat uns durchgetragen, als ganze Familie. Und das ist etwas Gewaltiges zu sehen, wovon wir eigentlich abhängig sind. Das ist auch ein gewisses Vorrecht. Ja? Wenn man ja auf einer Arbeit ist und verdient Geld, dann sagt man, ich habe das Geld verdient. Das ist mein Verdienst, das ist meine Leistung. Ich habe mein Studium gemacht, ich habe das geleistet. Du würdest vielleicht nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist letztendlich voll Gnade Gottes. Vielleicht bist du auch da und das ist gut. Es ist voll Gnade Gottes, dass ich dass ich in, da drin bin, dass Gott mich versorgt. Gott versorgt mich, nicht Daimler versorgt dich, Gott versorgt dich. Das ist eine gewaltige Lektion, die wir lernen müssen. Gott ist unser Versorger. Als jemand, der vollzeitlich im Dienst steht, ist es einfacher, weil da lebst du es hautnah. Da musst du immer wieder beten, dass es klappt. Ja? Dass es klappt. Als wir 94 nach Siegen kamen in die Calvary Chapel, das war auch so eine innere Verpflichtung. Wir waren vorher in der FEG gewesen in der Schweiz, hatten dort die Anerkennungsjahr gemacht und eigentlich ein recht sicherer Jobposten gewesen. Dreistufige Renten, bla bla, also die Schweizer sind ja richtig gut, oder? Das war gut. Cool. Aber wisst ihr was, wir haben uns nicht wohl in unserer Haut gefühlt. Das war einfach nicht unsere Welt. Und dann standen wir in Kontakt mit Nick Long in Siegen, in der Calvary Chapel. Und wir hatten gebetet und wir hatten einfach den Eindruck, da geht die Reise hin. Dann sind wir nach Siegen gegangen, haben uns das angeschaut. Das war Anfang 94. Und dann haben wir sie gefragt, können wir kommen? Das ist so eine super Arbeit, wir wollen kommen. Und die sagten, super, praise the Lord, natürlich könnt ihr kommen. Klasse. Dann haben sie gesagt, so, und ein längeres Gespräch gerade am Ende, haben sie gesagt, es gibt nur einen ganz kleinen Haken, wir können nichts zahlen. Ja. Aber wäre trotzdem schön, wenn er kommt. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie haben wir damit auch gerechnet, ja, da war ja nichts. Aber da lag ein, Paulus sagt, ein Zwang, ja, was positiv, etwas auf uns, und sagt, nein, da gehen wir hin. Jetzt muss Gott halt gucken. Und Gott hat versorgt. Gott hat durchgetragen. Gott hat versorgt. Die Pastoren haben übrigens auch nichts da bekommen damals. Die hatten auch hundertprozentig, waren die von außen, von Gott abhängig. Ja? Es gibt Leute, die mit diesem Text jetzt begründen, den wir gerade gesehen haben, warum es unbiblisch ist, vollzeitliche Angestellte in der Gemeinde zu haben. Das sind manche alte Gemeindeverbände, ich nenne jetzt keine Namen, manche alte Gemeindeverbände, die sagen, das ist unbiblisch. Und es gibt auch ganz moderne Gemeindeverbände, die sogenannten organischen Gemeinden. Ja, die sagen, das ist unbiblisch. Für die ist ja auch unbiblisch, dass wir überhaupt als Gemeinde zusammenkommen. Ja. Okay, ich sage jetzt nichts dazu. Auf alle Fälle, es gibt alles Mögliche. Aber die Tatsache, und das habe ich eben schon durchklingen lassen, die Tatsache aber ist, dass die Korinther ganz einfach eine falsche Sicht hatten. Das ist der Punkt. Und Paulus achtet das. Im zweiten Korintherbrief, schlagt mal auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, das müsst ihr euch dick unterstreichen. 2. Korinther 11, Vers 8. Und ich lese das mal aus der NGÜ, Neue Genfer. Da sagt er, verglichen mit euch, an die Korinther, verglichen mit euch habe ich andere Gemeinden geradezu ausgeraubt, indem ich mich von ihnen unterstützen ließ, um euch unentgeltlich dienen zu können. Merkt ihr was? Damit ich diesem Laden, den Korinthern, völlig angepasst in ihrer Kultur, damit ich euch dienen kann, mussten andere Gemeinden, die sicher auch andere Projekte gehabt haben, mich unterstützen. Und der letzte Vers hier in unserem Text für heute lautet, was ist nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Also, das ist ein Prinzip, das Evangelium ist kostenfrei, ist gratis. Und mir geht auch der Kamm, also ich werde auch allergisch, wenn irgendwas ist, ja, du machst das ja für Geld und was passiert denn mit meinem Geld, blablabla. Das Evangelium ist gratis. Und ich bin echt auch froh, dass wir das bis zum heutigen Tag kein Klingelbeutel durch die Reihen geben müssen. Das heißt nicht, Gemeinden, wo Klingelbeutel durch die Reihen gehen, ist irgendwas komisch. Aber für uns ist das, für uns hier, ist das irgendwo auch ein Ding zu zeigen, uns geht es nicht um deine Kohle. Da geht es nicht drum. Obwohl wir als Gemeinde von Spenden abhängig sind, obwohl jeden Monat über, also 43.000 Euro müssen hier durchlaufen, damit der Laden läuft. Die ganzen Räume, die Angestellten und, damit das läuft. Und Gott versorgt uns durch euch, durch Menschen, denen Gott das aufs Herz legt. Aber letztendlich, das Evangelium ist kostenfrei. Das Evangelium ist gerade, das ist so der Hammer. Und vielleicht jetzt für dich, der du neu hier bist und denkst, wow, ich verstehe das alles gar nicht, was er davon erzählt. Verstehe das eine, das Evangelium ist gratis. Und Evangelium heißt gute Nachricht. Evangelium bedeutet, das Wertvollste, was du jemals bekommen kannst, deine Erlösung, Vergebung deiner Schuld, ein Reset, das, was du nie machen kannst. Wir können ja den Button nicht drücken und wie beim Computer, oh, alles Mist, komm, ich tue mal alles runter und mach nochmal ein Reset. Das geht nicht. Aber bei Gott geht das. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu vergeben, um uns neu zu machen. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Das ist der Grund, warum Paulus das hier schreibt. Paulus hat sein Leben reingehängt, weil er gesagt, selbst das erlebt hat. Er ist befreit worden aus einem religiösen Krampf. Wir haben vorhin von Ketten gesungen, die gesprengt werden. Da werden echt innere Ketten gesprengt. Und es liegt alles, there is power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Es gibt keinen anderen Namen, der genannt ist unter dem Himmel, unter dem wir selig werden können, erlöst werden können. Und wenn du gar nichts hier von der Predigt mitnimmst, nimm diesen Satz mit. Und die Möglichkeit hast du. Du kannst das ergreifen. Das ist für alle da. Und ist es nicht crazy? Das größte Geschenk, ewiges Leben. Wir gucken nach Versicherung, wir gucken, dass wir abgesichert sind, dass ja nichts passiert. Wir haben Angst, Riesenpanik, was jetzt passiert in den nächsten Jahren in unserem Land, dass alles den Bach runtergeht, dass der Wohlstand hops geht und so weiter. Das macht uns Sorgen, aber die Menschen macht keine Sorge, was mit ihrer ewigen Existenz, mit ihrer Seele ist, mit ihrem inneren Menschen. Und hier kommt Jesus und kommt in unser Leben und will uns freisetzen. Und das ist nur einen Ruf entfernt. Jesus, erlöse mich, komm in mein Leben. Ich hoffe, dass, wenn du hier sitzt und hast das noch nicht erlebt, dass du nicht unerlöst hier rausgehst. Du kannst, mach das nicht. Spätestens, wenn du vor der Toren der Ewigkeit stehst, du kannst nicht unerlöst zu Gott kommen. Und wir werden ewiges Leben haben, entweder ewiges Leben bei Gott oder ewiges getrennt sein von Gott. Und Gott möchte uns alle bei sich haben. Uns liegt an dir und an mir. Gut, das mal noch kurz dazu. Aber lass mich jetzt auch noch mal ganz praktisch werden, was dieser Text auch konkret mit dir und mit mir zu tun hat. Die wenigsten Leute sind hier vollzeitlich unterwegs, aber das hat tatsächlich was mit uns allen zu tun. Punkt 1, den Vers 11 nochmal. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, sagt Paulus, was ist es da ein Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Damit ist das Prinzip von Mitarbeiten, von Leben, von Versorgtwerden in der Gemeinde gemeint. Das nur dann klappt, wenn alle irgendwie beteiligt sind. Wir sind ein großer Organismus. Jeder Einzelne hat an diesem Punkt, trägt seinen Anteil daran. Grundsätzlich, wenn man hier nochmal ein Wort sagt zu den Angestellten in der Gemeinde. Es ist doch völlig klar, das weißt du doch selbst, du bist voll berufstätig. Du bist voll mit deinen Kindern beschäftigt oder was auch immer. Wir haben ja alle genug zu tun, oder? Oder hat jemand zu wenig? Der darf sich nachher gerne melden. Wir haben alle genug zu tun, ja? Voll berufstätig, Familien, begrenzte Zeit und auch begrenzte Zeit in die Gemeinde zu investieren. Und damit das Reich Gottes dennoch wachsen kann, haben wir erstens mal in einer Gemeinde eigentlich alle Glieder, die sich irgendwo investieren. Das heißt, du bist ein Glied am Leib, du bist ein Glied am Leib Gottes. Ja? Wenn du ein Kind Gottes bist, hat Gott dir Gaben gegeben, die zu investieren. Und das ist eine mega Sache. Wir haben hier extrem viele Leute, über 200 Leute, die hier aktiv mitarbeiten. An die 100 Leute, die in der Verantwortung stehen, in der Leitungsposition oder in der Co-Leitung, die irgendwo mit involviert sind. So läuft die Gemeinde. Aber zweitens sind zusätzlich noch einige freigestellt, angestellt, sie werden bezahlt, um das alles zu koordinieren, zu leiten, zu lehren, zu verwalten. Wir haben zurzeit 3 Vollzeitler und 3 Teilzeitler und noch ein paar 450 € Leute. Und das ist wichtig für eine Gemeinde, die über 500 Glieder hat und ich habe das letztes Mal gesagt, schätzungsweise vom Einzugsgebiet um die 1000 Leute, damit wir arbeiten können, damit Verwaltung funktioniert, damit die Predigten laufen, damit Zeit in der Seelsorge verbracht wird und. Ja, und damit nicht Einzelne noch mehr sich reinhängen müssen, damit dieser Laden läuft, damit das klappt, brauchen wir das. Brauchen wir hier ein Geben und Nehmen. Ja? Also man könnte auch im Grunde genommen sagen, es ist so eine gewisse Logik da drin. Wer viel arbeitet und hat relativ wenig Zeit aufgrund der Arbeit, verdient ja in der Regel auch etwas. Ja? Und kann dementsprechend halt eben auch hier wieder seinen Anteil, vielleicht einen größeren Anteil ins Reich Gottes geben, in die Gemeinde, dass er sagen kann, du weißt was, ich bin nicht in der Lage, hier mehr zu investieren, aber Gott segnet mich mit Gaben, mit Geld und ich kann dieses Geld auch wieder investieren, damit andere wieder freigesetzt werden und im Grunde genommen für die fehlende Zeit, die ich nicht investieren kann, dass da Leute da sein können, die Zeit die ein Stück weit auch angestellt sind und dieses leisten können. Und ich denke, das ist etwas, ich bin überzeugt davon, dass das vom Neuen Testament an bis in die heutige Zeit ist, ein Geben und ein Nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Wichtig aber dabei ist, das Ganze beruht auf Freiwilligkeit. Also, somit ist das Geld, was du dann gibst, nicht etwas, um nachzumessen, sondern auch wieder Vertrauen auf Gott, dass er versorgt. Wir sitzen also alle in einem Boot. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und das Ganze hat natürlich was mit Glauben zu tun. Es bedeutet für die Leute, die halt eben sagen, okay, ich bin bereit, auf meinen Job zu verzichten und ich investiere mich in die Gemeinde. Es ist für die anderen, die sagen, okay, ich bin bereit, hier zu investieren, Geld, aber auch Zeit, je nachdem, was da ist. Und so werden wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Und so werden wir gemeinsam unterwegs sein. Und zusätzlich mit dem, was jeder Einzelne auch ehrenamtlich investiert, können wir erleben, wie Gott segnet. Das Prinzip kann man jetzt wieder mit herbeiführen aus Maleachi Kapitel 3,10, wo vom Zehnten die Rede ist. Also 10% des Einkommens, sagt Gott, versucht das mal, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, im übertragenen Sinne, da, wo du deine geistliche Heimat hast, damit Nahrung in meinem Haus ist. Ach, so läuft das. Und das ist keine Nullrunde, denn der Knaller ist, dass Gott dich als Geber wiederum auch segnet. Das heißt nämlich weiter, und prüft mich darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das betrifft dich, in deiner Position, in deiner Firma, in deiner Familie und das betrifft dich, aber auch innerhalb der Gemeinde, dass wir ein Segenswerk sind, dass wir uns gegenseitig bereichern, gegenseitig segnet und erleben, wie Gott uns durchträgt. Versteht ihr einigermaßen, was ich, ja? Ich hoffe. Sonst könnt ihr nachher noch eine E-Mail schreiben oder auf mich zukommen. Das ist jetzt ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, da wird es noch interessanter, auch gerade für uns alle. Auch Ochsen dürfen leben. Ja? Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Gott ist tatsächlich um die Ochsen besorgt und er ist um jeden Einzelnen besorgt. Und schaut mal, Paulus hat da so drei Beispiele genannt. Vers 4, haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen? Vers 6, oder haben wir kein Recht, nicht zu arbeiten? Worum geht es hier? Hier geht es um Maslow'sche Pyramide, Grundbedürfnisse und so weiter. Ja? Paulus hat auf vieles verzichtet, weil es viele Christen um ihn herum gab, in Korinth, die es ihm entweder nicht gegönnt hatten oder seine Bedürfnisse nicht gesehen hatten, oder ihn einfach alles machen ließen, sodass einfach für Paulus gar keine Zeit mehr blieb, irgendwann an etwas anderes zu denken. Und wenn man in so einer Position drin ist, das fühlt sich manchmal wie ein Ochse an, ja, der nur ackert. Kann man nachvollziehen, oder? Und ich muss euch ganz ehrlich eingestehen, so in den wir schauen jetzt auch schon mittlerweile auf ein paar 20 Jahre so im vollzeitlichen Dienst zurück, dass ich das nicht immer richtig gemacht habe, wirklich nicht. Recht, das ich hätte nehmen sollen, ich nicht genommen habe. Dass ich den Eindruck hatte, es ist meine Verpflichtung, ich muss 24/7 da sein, alles andere muss hinten anstehen. Und da kommt tatsächlich dann die Frau zu kurz, die Kinder zu kurz, die freie Zeit zu kurz. Und das ist etwas, wo man dann, wenn man so viele Jahre zurückschaut, dann denkt man, wow, war das so richtig? War das so richtig? Hätte ich da nicht viel mehr auch Rücksicht nehmen müssen? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen? Was ist, wenn die Frau dann nicht mehr nachkommt, die Kinder nicht mehr nachkommen, die eigene Seele nicht mehr nachkommt? Wisst ihr, das hat ja noch so einen zusätzlichen Aspekt. Oder ich übertrage das mal auf uns alle, die wir hier in der Gemeinde sind. Wer arbeitet hier in der Gemeinde irgendwo mit? Hebt doch mal die Hand ganz hoch, damit man das sehen kann. Okay, erstmal einen kräftigen Applaus für alle anderen. Super. Also, ein Mitarbeiter, ein Leiter, auch ein Vollzeitler, egal wer. Das ist für mich hier eine Botschaft, die hier indirekt durchkommt, sollte genug Zeit haben für sich und sein Umfeld. Vers 4. Ja? Haben wir etwa kein Recht zu essen, zu trinken? Zeit zu haben zum Essen. Es gab Zeiten, da habe ich mir nicht die Pause genommen, mittags. Ich kann es nicht, bin eine Predigt vorbereiten. Und durch, ja? Und nicht die Zeit zu nehmen zum Essen und zum Trinken, zum Ausspannen, zum Pause machen. Mal Zeit haben, etwas anders zu machen. Und das ist etwas, was für uns alle, auch für dich als Mitarbeiter in der Gemeinde, wichtig ist. Nimm dir genug Zeit auch für dich. Vers 5, wenn man das wörtlich nimmt, ja, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen. Ich habe es eben bereits gesagt, wir müssen schauen, dass unsere, wenn wir einen Partner haben, dass unsere Partner mitkommen, unsere Kinder mitkommen und dass du selbst mitkommen kannst. Und das machen einige richtig gut, dass wir die Balance finden, die Balance haben. Es ist gut, miteinander auch zu reden und vielleicht auch da mal das Gespräch zu suchen. Das lässt sich aber auch sehr gut in den Beruf übertragen, diese Aussagen. Guck mal, deine Firma, die schaut schon, dass du als Ochse genug zu fressen hast. Verstehst du? Du schaffst. Und die guckt schon, dass du genug Kohle hast, dass du genug zu beißen hast, dass du Annehmlichkeiten hast, dass du Anerkennung vielleicht auch hast durch alles Mögliche, was dir noch hinterhergeht. Du kriegst vielleicht noch Diensthandy und noch einen Dienstwagen und noch ein, keine Ahnung, was noch alles dazu, ja? Vielleicht sogar noch Diensturlaub dazu. Nee, das passt jetzt nicht ganz dazu, was ich jetzt eigentlich sagen will. Das wäre schön, wenn die Firmen das auch noch machen würden. Aber so denkst du, die Welt sei in Ordnung. Ich kriege ja alles. Der Ochse dreht im Kreis, ja, und kann immer in sich reinschaufeln. Es läuft, die Welt ist in Ordnung. Aber meine Frage ist hier, kommt dein Partner mit? Kommt deine Familie mit? Du bist im Job und hier werden noch ein paar Stunden. Jetzt kriegst du noch eine bessere Position. Und auch dafür musst du auch präsent sein. Du darfst dein Handy, natürlich, du bist logisch, du bekommst ein Handy. Klar, aber bitte, das Handy bleibt an, auch am Wochenende, oder? Vielleicht ist das bei dir nicht so, aber es gibt es wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist, kommt dein Partner mit? Es ist dein Recht, deinen Ehepartner mitzunehmen. Es ist dein Recht, dass deine Kinder mitkommen. Es ist dein Recht, dass du selbst, dass deine Seele mitkommt in dem Ganzen drin. Wir reden heute immer mehr vom Burnout. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema hier, wenn man mal schaut, Gott ist besorgt, nicht nur, dass wir zu fressen haben, sondern Gott ist unserem ganzen Menschen besorgt. Und das gilt auch im Beruf. Und wenn die Firma nur schaut, dass du echt als Ochse genug zu fressen hast und gewisse Annehmlichkeiten hast, auch ihm ist das auf Deutsch gesagt, jetzt hätte ich was falsch gesagt, egal was aus deiner Familie wird, egal was aus deiner Seele wird, dann müssen wir nachdenken. Und da lohnt sich's mal, über diesen Versen drüber zu meditieren. Oder bist du nur ein Ochse in den Augen deiner Firma, der einen Ring in der Nase hat und der einfach hinterhergezogen wird, ja? Und die Firma zieht dich dahin, wohin sie dich will. Und wenn du eine Berufung hast, irgendwo im Reich Gottes, das ist dir sowas von egal. Weil du lebst für die Firma, nicht für deine Berufung. Also auch eine wichtige Frage hier, sich zu fragen, wo stehe ich? Was ist der Punkt in meinem Leben? Wo will Gott mich haben? Und für die Gemeinde, hier gibt es viele, viele tolle Mitarbeiter, aber hier auch ein Punkt. Wenn wir eben genau geguckt haben, dann war das ungefähr die Hälfte, die hier aufgestreckt hat. Und es ist tatsächlich so, es gibt viele Mitarbeiter, aber ich weiß von einigen Mitarbeitern, von einigen Leitern, dass sie Land unter haben. Nicht wenige. Und da ist es tatsächlich oft so, dass nicht mal die Grundbedürfnisse abgedeckt werden. Es gibt teilweise Kindermitarbeiter, auch hier, die arbeiten, die sind fast immer im Kinderdienst und können nicht am Gottesdienst teilnehmen. Oder manchmal, wir haben ein Kistenschieber-Team, das wissen wahrscheinlich, ich hoffe mal die meisten, die bauen hier den ganzen Salat auf und gleich wieder ab. Innerhalb von kürzester Zeit. Und ich sehe relativ häufig, wenn ich morgens, wenn wir so um kurz nach 9 reinkommen, das ist echt enorm, wie viele Leute hier Dienst tun, aber ich sehe relativ häufig die gleichen Gesichter. Und da kam echt jetzt schon der Hilferuf an uns ran, hey Leute, die Leute sind jetzt langsam müde. Das wäre mal gut, wenn wir einen Austausch hätten. Das sind Leute, die machen seit 2008 alle 2 Wochen, 9 Uhr stehen sie hier auf der Matte und haben vielleicht noch abends irgendwo noch eine andere Aufgabe gehabt und stehen hier auf der Matte um 9 Uhr, bauen auf, sitzen jetzt im Gottesdienst und nachher bauen sie wieder ab. Und das ist auch so etwas, ich glaube hier wirklich mal einfach so, der Punkt, dass es wichtig ist, dass wir unseren lieben Brüdern und Schwestern auch mal eine Auszeit gönnen, indem wir alle sagen, hier bin ich, kann ich irgendwie mich noch investieren? Und das ist so klasse. Judith, du hast es eben in der Betungszeit auch schon prophetisch gesagt eigentlich, wir dehnen uns in die Regionen aus. Und das ist so super zu sagen. Wir hatten gestern ein Teamtreffen gehabt in Ludwigsburg. Das hat mich so ermutigt. Da sitzen da über 10 Leute und die sagen, ach, was können wir? Was können wir bewegen? Wo können wir vorwärts gehen? Und da sind neue Leute dabei. Und jeder Einzelne ist hier mit aufgefordert. Und das ist eigentlich so der Schluss von dieser ganzen Predigt hier. Unsere 3 Lektionen. Das eine, was wir eben gesehen haben, geben und nehmen. Also wir unterstützen uns gegenseitig. Ehrenamtliche, Voll- und Teilzeiter, da ist niemand besser. Das ist ja auch so eine Sache, ja, da ist keiner besser, wir sitzen alle in einem Boot drin. Und dabei ist Geld ein Mittel zum Zweck. Spenden, verwalten, alles dient zum Bau des Reiches Gottes. Und die 2. Lektion des Ganzen ist, wir haben aufeinander Acht. Als Gemeindemitarbeiter, aber auch in der Welt da draußen im Job. Wir haben aufeinander Acht. Und du hast auf dich Acht, auf deine Seele. Kommt deine Seele noch hinterher? Kommt dein Umfeld noch hinterher? Und wirklich da nochmal über die Bücher zu gehen. Und wenn du sagst, irgendwas stimmt da nicht, dann such das Gespräch mit deinem Hauskreisleiter, such das Gebet hier beim Gebetsteam, geh zu unserem Seelsorgeteam, mail at seelsorge@citychapel und geh doch einfach mal, lass das mal Revue passieren, wo stehe ich eigentlich? Und dann lass uns schauen, dass wir das richtig machen. Ich finde das so schade, ey. Der Paulus, der hat sich den Hintern aufgerissen für die Gemeinde und immer dran geblieben und keiner hat es gesehen. Und dann der letzte Punkt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Lasst uns keine Korinther-Mentalität haben. Das Hauptthema lautet Anpassung versus Kontrastgesellschaft. Wir wollen hier Kontrastgesellschaft sein. Wir wollen es anders machen, wie da draußen. Wir wollen nicht diejenigen sein, das kam auch vorhin im Worship, die einfach sitzen und kritisieren. Das ist so, wenn du passiv bist, das ist so typisch. Wenn du passiv bist, dann siehst du die ganzen Macken und Fehler. Alles, was da, und wir haben so viele Macken hier in der Gemeinde. Wir sind keine vollkommene Gemeinde. Hier gibt's, ich kann dir die meisten Macken selbst aufzählen. Bei mir angefangen. Aber das ist Korinther-Mentalität. Die Korinther waren nur am Rummeckern über Paulus. Und selbst ein Paulus, wir sagen, was, Paulus, was kann man an Paulus rummeckern? Selbst an Paulus konnte man rummeckern. Ja? Nein, wir wollen Kontrastgesellschaft sein. Wir wollen alle drin sein im Reich Gottes und uns gebrauchen lassen. Manchmal ist es interessant, der Punkt, der so zu meckern ist, ist manchmal so ein Punkt, wo Gott dich vielleicht auch einsetzen möchte in einem bestimmten Bereich. Konkret, bete einfach darüber, wo Gott dich haben will. Und so lass uns gemeinsam Reich Gottes bauen. Ich finde das so stark, was Paulus hier auf den Weg gibt. Und er will uns helfen. Mit diesem Text will Gott uns helfen, dass wir in die richtige Bahn reinkommen. Lass uns das einfach nochmal im Gebet zu Jesus bringen. Wir stehen auf dazu. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du jetzt auch so diese Dinge in unserem Leben Revue passieren lässt. Siehst, wo jeder Einzelne, wir sind alle irgendwie eingebunden im Geben, im Nehmen, im Aufeinander Acht haben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns bekleidest. Und ich danke dir, Gott, dass wir jetzt einfach auch jetzt hier, wo wir stehen, zur Ruhe kommen können und vor dir ausspannen können, weil du bist ein Gott, der sorgt für uns. Angefangen bei der guten Nachricht, der Nachricht der Erlösung, dass du uns gratis gibst, bis dahin, dass du uns dieses Recht auch wirklich eingestehst, dass wir Zeit haben dürfen für uns, dass wir Zeit haben dürfen zum Ausspannen, dass wir Zeit haben dürfen, in den reinzukommen, wozu du uns berufen hast. Danke Gott, dass du für uns sorgst, dass du uns immer wieder reflektierst, wo wir im Beruf stehen, wo wir in der Gemeinde stehen, wo wir in der Familie, in unserem sozialen Leben stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt gerade auch da wirkst, durch die Reihen gehst. Und dass wir wieder in die Ordnung Gottes hineinfinden, Jesus. Wir wollen jetzt in diesem Bewusstsein einfach auch zur Ruhe kommen, das Verdauen, was Gott uns jetzt gesagt hat durch seinen Heiligen Geist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihm zu antworten. Er gibt uns jetzt gleich auch ein anderes Recht zu essen und zu trinken, nämlich an seinem Tisch, um uns zu sagen, hey, ich kenne deine Bedürfnisse und ich versorge dich, ich gebe dir das, was du brauchst. Ich bin für deine Sünden ans Kreuz gegangen, ich habe dich erlöst, ich habe mein Blut vergossen, ich habe mein Leben gegeben, damit du Leben haben darfst. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam das Mahl nehmen, das Abendmahl, wo wir einfach Gott antworten können in dem. Vielleicht sagst du einfach nur, Amen, kann ich voll dazustehen. Vielleicht hat Gott dich überführt, vielleicht ist da irgendwas Revue passiert an deiner Arbeitswelt. Dir ist was bewusst geworden. Vielleicht, wo du zurückschrauben musst. Oder im Gegenteil, dass Gott dir jetzt vielleicht gezeigt hat, hey, hier bin ich. Ich könnte hier einfach noch von dir eingesetzt sein. Vielleicht auch gerade, um andere Brüder und Schwestern zu entlasten. Wir wollen jetzt nochmal in die Anbetung gehen. Jesus sehen, wie er da vor uns steht, wie er den Preis bezahlt hat, wie er alle Last auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Und dann nachher als Kinder Gottes das nehmen. Wenn du das noch nicht hast, wenn du dieses Geschenk der Erlösung noch nicht angenommen hast, dann lass gleich einfach das Brot und den Kelch dann weiter, gib ihn einfach weiter. Das wäre sonst nur ein religiöses Ding. Das wollen wir nicht. Das soll eine Beziehungssache sein. Wenn du aber jetzt sagst, Jesus, dir gehört mein Leben. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Komm in mein Leben. Dann kannst du das wie so eine Entscheidung auch treffen. Jesus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Erlöse mich. Lass uns jetzt das singen. Währenddessen werden die Elemente verteilt.